Hallo und herzlich willkommen zum Eule-Podcast. Mein Name ist Philipp Greifenstein und heute spreche ich mit Anna Kriebe über Social-Media-Verbote, die Teilhabe junger Menschen und Radikalisierungsgefahren. Hallo.
Hallo.
Spätestens seitdem Australien im Dezember 2025 Social-Media-Verbote für Jugendliche unter 16 eingeführt hat, hat die Debatte über Social-Media-Verbote in Deutschland nochmal merklich an Fahrt aufgenommen. Doch bewirken solche Verbote wirklich etwas Gutes, was den Schutz von Jugendlichen und Kindern angeht? Oder bringen sie sogar mehr Probleme mit sich, als sie lösen? Darüber spreche ich heute mit Anna Kriebe. Genauer gesagt, auch wenn wir das im Podcast ganz selten machen, Dr. Anna Kriebe. Es lohnt sich ja. Du bist promovierte Medienwissenschaftlerin, Podcast-Host außerdem des Podcasts Berufsjugendlich und viele Jahre lang als, würde ich mal sagen, Lobbyistin für Jugendliche in unterschiedlichen Verbänden und Funktionen tätig gewesen. Was treibt dich gerade beruflich und in dem Engagement in der Jugendpolitik um?
Mich treibt gerade nicht nur dieses Social-Media-Verbot um, sondern etwas, was dieses Social-Media-Verbot oder diese angedachte Altersgrenze einschließt, aber auch genauso die Debatte um den Wehrdienst betrifft, Debatten um Bildungspolitik betrifft, nämlich dass über die Köpfe und über die Perspektiven und Interessen von Kindern und Jugendlichen Politik gemacht wird, ganz selten mit ihnen gesprochen wird, sie auch ganz selten mitbestimmen oder mitentscheiden dürfen, obwohl sie im weitesten Sinne Expertinnen und Experten für ihre eigene Lebenswelt sind. Und das ist sozusagen die Baseline. Das ist das, was mich gerade insgesamt beschäftigt als Lobbyistin für die Interessen von Kindern und Jugendlichen. Bin ja selber nicht mehr jung, muss mir ja gar kein Geheimnis draus machen. mich beschäftigt einfach insgesamt, dass wir als Gesellschaft uns demografisch an einem Punkt befinden, an dem eigentlich total klar sein müsste, wenn wir die junge Generation nicht mit einbeziehen, dann haben wir auch ein bisschen Pech gehabt, was das Thema Rente, was das Thema Sozialpolitik angeht, was das Thema Arbeitsmarkt angeht. Aber irgendwie scheint es noch nicht so zu funktionieren, dass die erwachsene Gesellschaft versteht, dass sie ohne junge Menschen, deren Meinungen und deren Perspektiven überhaupt nicht zukunftsfähig ist. Das beschäftigt mich, glaube ich, gerade so insgesamt am allermeisten.
Also bei mir resoniert da einiges, um mal so einzusteigen, als Geschöpf der evangelischen Jugend. Und ich glaube, das geht auch denjenigen ZuhörerInnen, die irgendwie, in welcher Kirche auch immer, mit Jugendarbeit mal was zu tun hatten. Dieses Ziel von Teilhabe und Mitverantwortung, eigene Entscheidungen, Mitsprache. Du hast Verbindungen zur Kirche, das kann man ja hier am Anfang schon auch mal sagen. Du warst auch viele Jahre engagiert in katholischen Verbänden.
Genau, ich komme aus der KJG, der katholischen jungen Gemeinde. Da bin ich als Kind Mitglied geworden und dann, man kennt es ja aus katholischen als auch aus evangelischen, insgesamt aus Jugendverbänden, wenn man sich engagiert, dann kommt man irgendwann mal auf so eine regionale, bei uns Dekanatsebene, Diözesanbistumsebene. Genau, und habe mich da einfach immer ehrenamtlich engagiert und war jetzt auch bis vergangenes Jahr Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholikinnen, im ZDK. Und war Mitglied im Diözesanrat im Erzbistum Berlin. Also man kann sagen, so eine Gremienkatholikin auf jeden Fall. Gibt es ja einige von uns, die sich um die Verbindung von Kirche, Politik und Gesellschaft bemühen. Genau, das ist so meine Verbindung. Ich bin auch noch immer Mitglied im Sozialdienst katholischer Frauen. Und also man kommt da ja nicht so ganz los. Aber also ich glaube, das war eine ganz wichtige, prägende Lebensphase für mich, in der ich vor allen Dingen in der katholischen Jugendverbandsarbeit aktiv war.
Ja, jetzt knüpfe ich das nächste Mal an und sage, du hast gerade gesagt, was für Lebensphasen prägend ist für junge Menschen heute, Jugendliche, ist ganz sicher auch das Mitleben in der Digitalität prägend. Der Gebrauch von Smartphones, PCs und zwar nicht mehr nur in der Schule. Ja, ich habe mich vor ein paar Tagen daran erinnert, wann wir das erste Mal so PowerPoint-Präsentationen gemacht haben oder Aufsätze und Hausaufgaben mit dem PC erledigt haben. Das ist von heute an gerechnet 30 Jahre her. Wir sind ja berufsjugendlich auch hier im Podcast. Aber das gehört zur Lebenswelt von jungen Menschen mit dazu. Und insofern hat die Diskussion um Social Media Verbote sicherlich auch einen Platz, weil das wichtig ist für junge Menschen heute. Social-Media-Erfahrungen, die ganz häufig, das zeigen unterschiedliche Untersuchungen zum Gewaltschutz, zum Jugendschutz, auch häufig sehr negativ sind. Vor allen Dingen auch für Jugendliche aus Minderheiten, ja, und auch für Jugendliche weiblichen Geschlechts oder weiblich gelesene Jugendliche, die im Netz viel schlimmere Erfahrungen jetzt ganz vereinfacht gesagt, machen als Jungs. Und auf das Gefährdungspotenzial, was auch Radikalisierung angeht, haben im letzten Jahr ja neben den wissenschaftlichen Studien auch so Dokumentationen und sogar Fernsehserien wie Adolescence hingewiesen. Also das ist alles so ein bisschen im Schwange auch gewesen, auch vor diesem australischen Social-Media-Verbot schon. Du hast in den vergangenen Wochen dich dazu auch schon positioniert. Ihr habt in eurem Podcast, berufsjugendlich, jetzt zum dritten Mal, eine schöne Episode dazu aufgenommen, die wir hier natürlich verlinken in den Shownotes. Und du hast auch einen Beitrag für die Konrad-Adenauer-Stiftung dazu geschrieben, in dem du dich gegen Social-Media-Verbote aussprichst, und zwar, weil sie die Erwachsenen aus der Verantwortung entlassen. Da sage ich mir, puh, echt, ist das so? Habe ich als Elternteil weniger Verantwortung, bloß weil es ein gesetzliches Social-Media-Verbot geben könnte?
Also das ist jetzt natürlich sehr polemisiert und sehr zugespitzt, wie sich das so gehört in einem Podcast. Die Angelegenheit ist sehr komplex und ich positioniere mich nicht ganz grundsätzlich, muss man sagen, gegen Verbote, sondern ich halte die Debatte für viel zu vereinfacht zum einen. Ich halte sie für unsachlich an vielen Stellen, unabhängig davon, was jetzt rechtliche Dimensionen sind, pädagogische Dimensionen, da können wir noch drauf zu sprechen kommen. Mir geht es darum, dass Erwachsene ihre eigene Verantwortung, und zwar auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wahrnehmen müssen, wenn es um die Verantwortung für das gute Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen geht. Und da hast du gerade schon eine Rolle angesprochen, das sind Eltern. Ja? Aber mein Blick geht natürlich auch auf die Frage von, was ist eigentlich die Verantwortung von Politik und was ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung? Weil du hast es gerade schon so anklingen lassen, dass Betroffene von Gewalt, von digitaler Gewalt, dass es häufiger Frauen sind oder häufiger nicht-männliche Personen, häufiger queere Personen, häufiger Menschen aus marginalisierten Menschengruppen. Das ist alles richtig. Und dann müssen wir doch fragen, wer ist denn alleine? Gibt es denn eine alleinige Schuld? Ist das nur das Social Media oder sind es vielleicht auch die Täter? Ne? Vielleicht müssen wir auch darüber reden, wer denn die Täter sind oder wer diejenigen sind, die Gewalt ausüben auf digitalen Plattformen. Sind in der Regel Erwachsene und das sind in der Regel Männer. So. Dann, also ohne jetzt sozusagen da wieder das umzudrehen und zu polemisieren, zuzuspitzen, aber zu sagen, okay, das ist ein Aspekt, den müssen wir daneben legen. Das eine ist, was machen die Plattformen möglich und wo wollen sich Plattformen noch einfach nicht regulieren lassen aus unterschiedlichen Gründen und wo sind wir als vernunftbegabte Subjekte auch in einer Verantwortung, die wir vor allen Dingen als Erwachsene gegenüber Kindern und Jugendlichen wahrnehmen müssen. So, darum geht es mir mal grundsätzlich. Und ich glaube, dass vor allen Dingen, weil Menschen, wenn sie als Eltern argumentieren, natürlich auch mit einer Emotionalität argumentieren, weil man guckt auf die eigenen Kinder, man guckt auf das, was einem auch am nächsten ist. Und das ist ja völlig richtig. Und trotzdem halte ich es für genauso wichtig, sich zu überlegen, inwiefern ist Social Media sozusagen etwas, was nur negativ ist und durch ein Verbot reguliert werden muss? Oder wo haben sich Erziehungsaufgaben von Eltern vor allen Dingen in den vergangenen Jahren nochmal verändert oder dahingehend gewandelt, dass man Medienkompetenz nicht mehr einfach so auf die Seite legen kann? Weil du hast gerade gesagt, jetzt seit dem australischen Social-Media-Verbot wird das irgendwie ordentlich diskutiert. Ich bin in der medienpädagogischen Szene, glaube ich, so seit 15, 20 Jahren unterwegs. Und das ist schon seitdem ein Thema. Also Medienkompetenz ist seit Anfang der 90er Jahre ein Thema der Kultusministerkonferenz gewesen. Und lustig, da hat sich irgendwie 35 Jahre lang gefühlt nichts getan. Und jetzt so, jetzt ganz plötzlich, jetzt hat Social Media, jetzt haben wir das hier und da hat Medienkompetenz ja gar nichts geholfen, dann müssen wir es verbieten. Ich wünsche mir da eine ehrlichere Debatte, Philipp. Das ist mein Punkt. Einfach mal ehrlicher drüber reden.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin jetzt auch nicht ganz neu an das Thema herangetreten. Insofern, also erstens, weil mich die Berichterstattung über digitale Kirche seit über 10 Jahren immer wieder zu dem Thema führt. Und zum Zweiten habe ich dazu auch gerade erst einen Artikel geschrieben bei den Zeitzeichen, dem evangelischen Magazin, in dem ich, glaube ich, noch skeptischer gegenüber dem Verbot bin, als du es jetzt bei der Konrad-Adenauer-Stiftung warst. Und zwar neuerdings erst. Also in den letzten Jahren ist meine Nähe zu der Idee von Verboten gewachsen. Und jetzt während so der letzten Wochen rapide wieder gesunken. Und zwar genau, weil ich das auch so sehe wie du, diese im Grunde genommen Instrumentalisierung der Debatte, die vor allen Dingen von der Regulierung der Plattform wegführt, die, wie ich finde, ja eigentlich die Aufgabe der Politik ist. Ja? Und das ist einfach viel zu einfach, dann zu sagen, wir regulieren die Jugendlichen statt die Plattform. Das würden wir, wenn ich jetzt mal so einen Vergleich ziehe, den ich nicht als erstes ziehe, aber gehen wir mal aufs Rauchen und Trinken, also Alkoholkonsum. Bis heute reguliert man auch die Nutzung von jungen Menschen, aber man hat das nicht alleine gemacht, sondern hat zum Beispiel durch die Besteuerung auch Einfluss darauf genommen, wie diese Suchtmittel eigentlich in unserer Gesellschaft ja zur Verfügung stehen, Werbeverbote etc. Das sind ja alles Regulierungen, die man bei den Plattformen überhaupt nicht sehen kann, beziehungsweise wir sehen, dass es die europäischen Regulierungsversuche gibt und dann eine sehr mangelnde Umsetzung. Jetzt sind wir hier aber natürlich nicht bei Haken dran und lassen die Plattform mal außen vor, und ich würde gerne ein bisschen mehr darauf gehen, was du als ja im Grunde genommen lebensweltliche Nähe von Jugendlichen schon beschrieben hast. Ich habe den Eindruck, dass Eltern heute in ihrer wahrgenommenen Not eben auf den Gesetzgeber warten oder schauen, sich es vielleicht damit auch ein bisschen einfach machen, was die eigene Verantwortung angeht. Kann das sein? Oder ist die Not tatsächlich so groß, dass jetzt quasi gesamtgesellschaftlich agiert werden müsste?
Ja, ich glaube, die Wahrheit liegt tatsächlich dazwischen. Also ich glaube, die Not ist groß. Ich glaube, die Not bei Erziehungsverantwortlichen ist sehr groß und sie sozusagen bricht sich jetzt an dieser Frage eines Social-Media-Verbots, weil Menschen, die Kinder und Jugendliche erziehen, eigentlich mit ganz anderen Problemen beschäftigt sind. Also wir reden davon, dass jedes dritte bis vierte Kind in Deutschland in Armut lebt. Wir reden von einem völlig kaputten Wohnungsmarkt. Wir reden von einem Bildungssystem, das vorne und hinten krankt. Wir reden von Betreuungsproblemen. Wir reden von Unterhaltsvorschussproblemen. Also ich könnte die Liste lange fortsetzen, weshalb ich glaube, dass sozusagen die Anforderungen oder Herausforderungen an Familie, die sind gerade sehr, sehr dicht. Die sind gerade sehr, sehr, sehr anstrengend. Und dass die Not groß ist, das halte ich wirklich für einen Fakt. Aber ich glaube nicht, dass die Not nur wegen Social Media so groß ist. Ich glaube, dass wir uns das genauer anschauen müssen, inwiefern an diesem Ruf der Eltern nach einer staatlichen Regulierung, was da auch für ein Verhältnis dahinter steckt, das hatte ich in meinem Artikel bei der Konrad-Adenauer-Stiftung so angeteasert, was für ein Verhältnis steckt da eigentlich dahinter zwischen Eltern, Familie, Aufgaben des Staates und eben auch der Rechte von Kindern. Und wenn es danach ginge, müsste man da sagen, na ja, also wenn die Welt so wahnsinnig komplex ist, dann müsste man da ja nach schreien, dass der Staat sich vielleicht endlich um Wohnungen kümmert oder um einen höheren Mindestlohn, um eine gerechtere Bezahlung von prekärer Arbeit und so weiter. Und das wird immer gleich als zu groß angesehen. Da wird immer gleich gesagt, das ist ein viel zu großes Thema. Also wird mir dann immer gesagt, da denkst du schon wieder viel zu groß. Wir müssen im Kleinen anfangen. Aber dann ausgerechnet beim Social-Media-Verbot anzufangen, sagen, das ist jetzt auch wieder zugespitzt. Aber ich sehe das gerade im Wahlkampf und finde das sehr lustig. So dieses, wenn wir Social-Media regulieren, dann ist das Leben von Familien wieder gut. Und das ist doch eine Lüge. Also das ist doch eine populistische Lüge. Und ich finde, darauf dürfen weder wir als PodcasterInnen, als Medienschaffende, als irgendwie Public Intellectuals, da dürfen wir nicht drauf reinfallen. Ja, aber Philipp, da dürfen wir nicht drauf reinfallen. Wir werden fürs Denken bezahlt und wir leben auch ein Stück weit davon. Aber ich finde eben auch, dass Eltern darauf nicht reinfallen dürfen. Zumal, das ist jetzt erstmal eine Westperspektive, 1949 mit dem Grundgesetz einfach total klar wurde, dass der Staat sich nicht mehr einmischt in die Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Und ich möchte das, also nochmal Westperspektive, möchte das sehr, sehr hochhalten für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft, dass der Staat nicht einfach durchgreifen kann und bis auf Gefahr für Leib und Leben, also Kinderschutz, 8a, ne, dass der Staat da nicht einfach so reingehen kann. Und das klingt vielleicht irgendwie libertär oder so, aber ich halte das schon für eine wichtige Sache, weil es eben auch die Tür öffnet für ganz andere Eingriffe in Familie. Ja. Das ist mir wichtig. Also nochmal, ich glaube, dass Eltern unter Druck stehen. Das ist so. Aber ich möchte, dass wir da eine ehrliche Debatte drüber führen. Und vor allen Dingen, das ist jetzt für uns Christenmenschen natürlich auch nochmal was total Spannendes. Daniel Günther, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, spricht davon, dass man, weil man Social Media nicht vor Jahren schon reguliert habe, dass dies eine schwere Sünde gewesen sei. Und das ist ja eine Aufladung durch einen Politiker, den ich persönlich sehr schätze im Übrigen. Das ist ja eine Aufladung und eine Moralisierung, das leckt von ganz vielen anderen Dingen ab. Und da sollte niemand von uns drauf reinfallen, auch nicht Eltern. Die werden bei einem Social-Media-Verbot, machen wir uns doch nichts vor, wird doch dann nicht innerhalb von wenigen Wochen alles gut sein. Australien zeigt das jetzt übrigens auch. Die Diskussionen mit den eigenen Kindern, die werden dadurch erstmal nicht kleiner.
Jetzt gehen wir doch noch mal kurz zu den Plattformen zurück, oder beziehungsweise nicht wir, sondern ich lenke da noch mal kurz hin, weil erstens Australien. Ne? In meinem Text habe ich geschrieben, wäre doch wunderbar, egal wo man jetzt steht, pro oder contra oder irgendwo dazwischen, dass man sich jetzt Zeit nimmt in Deutschland und in anderen europäischen Staaten, in denen das intensiv diskutiert wird, und sagt, jetzt schauen wir uns doch erstmal an, was in Australien dabei rauskommt. Genau das passiert aber ja nicht. Ich finde, allein das könnte so ein bisschen Tempo und eben auch Dringlichkeit aus der Debatte rausnehmen. Und das Zweite zu den Plattformen ist, da werden die großen Plattformen reguliert. Und das würde wahrscheinlich auch in Deutschland und Europa so sein, weil man sich da an die bestehende europäische Gesetzgebung, DSA, Digital Services Act und so, heranhalten kann oder das so simultan aufstellen kann. Und das entspricht ziemlich dem, wie du und ich in unserem Alter wahrscheinlich Social Media nutzen, in weiten Teilen, aber ja nicht mehr der Social Media Nutzung von Jugendlichen heute. Also natürlich sind die auch auf Instagram, aber benutzen das zum Beispiel viel häufiger für DMs, also Direktnachrichten, als den Feed da. Snapchat ist in Europa zu klein, als dass man es als große Plattform regulieren könnte. Das gleiche gilt für die Discord-Server und das gleiche gilt vor allen Dingen für die Kommunikation in Computerspielwelten, die erheblich ist bei Jugendlichen. Per Voice-Chat, aber auch anderweitig. Also das sind alles so Sachen, wo ich sage, wenn man was regulieren will, muss man es natürlich auch machen können. Das wird schwierig technisch. Und was die großen Plattformen angeht, öffnet das Tor und Tür für am Ende eine Freiheitsbeschränkung für uns alle, auch für uns Erwachsene, weil wie will man das Alter kontrollieren? Nur über digitale Altersnachweise. Und damit haben wir eine weitgehende Schließung dessen, was wir als freies Netz haben. Weil du gerade das Grundgesetz angesprochen hast mit den Rechten für Familien. Es gibt ja auch Freiheitsrechte, die uns grundgesetzlich garantiert sind. Und die werden dadurch hart in Mitleidenschaft gezogen, würde ich jetzt mal ausdeuten. Vor allen Dingen geben sie aber Regierungen, egal welcher Farbe, recht viel Macht. Und dann ist die Frage, ob man das zum Beispiel Staaten tatsächlich in die Hand legen möchte, wenn man es denn nicht vielleicht auch anders könnte. Jetzt hattest du gesagt, ein Grundsatz ist die Beteiligung und die Mitsprache junger Menschen. Und jetzt kommen wir zu dem schönen Widerspruch in dieser ganzen Debatte, denn es gibt auch Umfragen, in denen Jugendliche selbst sagen, ja, wir wünschen uns die Verbote.
Ich empfinde es nur als logisch, dass junge Menschen sich auch für ein Social-Media-Verbot aussprechen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit es gibt so einen größeren Überbau, so einen jugendpolitischen Überbau, weil wir sehen es auch ganz ähnlich an der Wehrdienstdebatte und an anderen Debatten. Beim Social-Media-Verbot ist es so, dass junge Menschen viele Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass Medienkompetenz, dass Medienbildung nicht als Schlüssel ihnen präsentiert wird zu Medienmündigkeit, zu einem besseren Umgang und auch zu einer Selbstregulation, einer Selbstregulierung im eigenen Social-Media-Nutzungsverhalten. Und das ist erstmal, wenn du die Erfahrung machst, dass sozusagen nichts hilft oder dass du eben keine Lösung präsentiert bekommst, dann wirkt natürlich auch sowas wie ein Verbot, dass da vor allen Dingen auch von so einer breiten Front von Erwachsenen jetzt wirklich mit der Keule ausgepackt wird und gesagt wird, na klar, da muss ein Verbot her. Das wirkt dann natürlich auch für junge Menschen sehr attraktiv, weil welche alternativen Lösungen haben sie denn bislang in ihrem Leben präsentiert bekommen? Also wenn ich nur, die Frage der Alternativlosigkeit, wir erinnern uns an die politische Debatte, die Frage der Alternativlosigkeit, wenn uns immer nur präsentiert wird, dass etwas alternativlos ist, dann begeben wir uns da auch rein und weniger in den Widerstand dagegen. Und vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, die natürlich auch sehr abhängig davon sind, was Erwachsene ihnen vorleben und was Erwachsene ihnen auch an Tools an die Hand geben in ganz vielen Lebens- und Überlebensbereichen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir auch in Jugendstudien ganz gut nachvollziehen können, dass junge Menschen sich eine viel stärkere Orientierung an, oder sie wünschen sich, sie wünschen sich insgesamt Erwachsene, an denen sie sich orientieren können, weil sie sich in einer sehr komplexen Welt, und das geht uns Erwachsenen ja, glaube ich, auch manchmal nicht anders, auch manchmal ganz schön lost fühlen und sich fragen, ja, wem kann ich glauben, wo gehöre ich dazu? Also eine der Kernherausforderungen der Lebensphase Jugend ist ja auch so die Selbstpositionierung, wo stehe ich, an wem kann ich mich orientieren? Dass das durch die Krisen so abhanden gekommen ist oder schwieriger geworden ist, hat natürlich auch zur Folge, dass junge Menschen, wenn wir über Radikalisierung sprechen zum Beispiel, sich auch eher einfachere Lösungen suchen und starke Orientierungsfiguren. Und das ist im Negativen, wie jetzt im Falle von Radikalisierung, aber eben auch, möchte man meinen, auf einer Beziehungsebene im Positiven zu Eltern, zu demokratischen PolitikerInnen, die gerade mit dem Social-Media-Verbot irgendwie winken. Ich empfinde es nur als allzu natürlich, zu sagen, ah ja gut, wenn ich jemand brauche, an dem ich mich orientieren kann, Erwachsene, die werden vermutlich auch schon irgendwie Recht haben. Nichtsdestotrotz will ich damit auch nicht sagen, dass junge Menschen das nur machen, weil sie da rein manipuliert worden sind. Das ist nicht mein Punkt.
Nee, aber ich würde mal fragen wollen, ob dahinter nicht, du hattest jetzt gerade nur angedeutet, doch sowas wie eine Sehnsucht nach Autorität steht.
Auf jeden Fall, das sehen wir in der Studienlage ja auch. Bei jungen Menschen als auch bei Erwachsenen übrigens. Ne? Deshalb trifft es beim Social-Media-Verbot doppelt zu. Wenn Erwachsene sich genauso nach Autorität sehen, ne? Mitte Studie und Co., dann ist es ja nicht weiter verwunderlich, dass das auch genauso für Kinder und Jugendliche zutrifft. Und ich finde, beim Social-Media-Verbot, da gibt es auch noch keine gute Studienlage dazu, was junge Menschen da wirklich selber drüber denken, weil wir da auch nicht so gut im Langzeitbereich tatsächlich gucken können. Darauf machen ja verschiedene ForscherInnen aufmerksam, Stefan Dreyer, Julian Schmitz und so weiter. Deshalb gucken wir da ja nur punktuell drauf. Und ich finde es spannend, dass ausgerechnet 17-, 18-Jährige sagen, dass sie ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige gut fänden. Ja, ja. Und das ist also auch so, wo ich so denke, ah ja klar, ihr habt es überstanden, und guckt so über die Schulter zurück und sagt, ah ja, nee, gut, das wäre schon auch gut, das zu verbieten.
So ein bisschen merke ich dieser Debatte auch an, dass Kinder- und Jugendschutz mit so einer Reinheitsphilosophie oder Ideologie verbunden wird. So nach dem Motto, uns kann es doch gelingen, unsere Kinder und Jugendliche vor den Unbill der Welt komplett abzuschirmen und in Schutz zu nehmen. Und das ist Quatsch, würde ich jetzt mal abkürzen. Ja, wenngleich ich das Bedürfnis danach, möglichst guten Schutz zu bieten, ja nachvollziehen kann. Wo ich dir doch noch mal ein bisschen widersprechen würde oder eine kritische Anfrage habe. Dass sich Verantwortung von Erwachsenen ja nur dort entfalten kann, wo Jugendliche diese Erwachsenen am Ende mit ins Boot holen. Und wo ich das Smartphone in der Hand habe und mir ganz andere Autoritäten suche. Ja, ich habe gerade gestern erst die neue Doku von Louis Theroux gesehen über die Manosphere. Da spielen die Eltern keine Rolle für die Rezipientin. Es sei denn, ich setze mich so daneben. Aber das kann ich ja mit einem 14- und 15-Jährigen, der sein eigenes oder die sein eigenes Smartphone hat, nicht mehr machen. Einfach zu sagen, liebe Erwachsene, guck genug hin und bleib bei den Jugendlichen in der Lebenswelt. Das hat ja jetzt die letzten 20 Jahre auch nur so bedingt funktioniert. Und inzwischen sind ja die Eltern selber Digital Natives. Also eigentlich hätte es ja besser werden müssen. Stattdessen habe ich den Eindruck, es wird eigentlich immer schlimmer.
Ja, da habe ich jetzt ganz viele Punkte dazu. Zum einen, wissenschaftlich gesehen gibt es keine Digital Natives. Niemand wird in die Digitalität einfach sozusagen mit den Skills genauso reingeboren. Ja, für alle ist es etwas, was sie sich als kohlenstoffliche Wesen irgendwie aneignen müssen. So. Aber wo du natürlich recht hast, ist, dass die Elterngeneration inzwischen auch mit Internet, mit mobilem Internet und auch mit Smartphones, mit Taschencomputern sozusagen aufgewachsen ist und mit diesen Plattformen, die es einfach seit den 2000er Jahren gibt. Also das ist völlig richtig. Und das bedeutet natürlich auch, dass das die Rolle der Eltern oder auch die, sagen wir erstmal, die Handlungen der Eltern massiv beeinflusst. Es ist ja auch nicht so, dass nur junge Menschen die ganze Zeit am Smartphone kleben. Das sagen ja auch viele Erwachsene, die selber das ein Social-Media-Verbot möchten oder dafür plädieren, dass ihnen selbst so schwer fällt. Und da würde ich sagen, ja, aber da sind wir wieder bei den Plattformen, suchtfördernde Mechanismen und so weiter. Aber die Verantwortung von Erwachsenen oder von Erziehungsverantwortlichen, egal in welchem Alter, ist, ihre Kinder eben nicht nur hundertprozentig zu schützen. Ich würde sogar sagen, hundertprozentiger Schutz ist, das geht nicht, das hast du gerade auch gesagt, aber es geht darum, sie resilient zu machen. Es geht darum, sie nicht in Watte zu packen, sondern sie darin zu begleiten, durch eine Welt zu gehen, die auch gefährlich ist. Ich glaube, dass an vielen Stellen Eltern auch lange nicht ernst genommen haben, dass ihre Kinder im Internet sind und was ihre Kinder im Internet machen. Weil ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, da hast du völlig recht, dass Eltern die ganze Zeit hinter dem Kind oder dem Jugendlichen sitzen und ihm über die Schulter gucken, während der durch seinen TikTok-Feed irgendwie durchgeht. Das ist nicht der Punkt. Aber wo sind denn im Familienleben Räume, in denen man sich über sowas austauschen kann? Und das bin ich jetzt wieder bei meiner, das soll keine platte Kapitalismuskritik sein hier. Aber wo in einem Familienleben ist Zeit, sich ganz in Ruhe darüber zu unterhalten, was gerade die Herausforderungen sind? Und das kann man eben nicht nur einmal im Monat machen, sondern das braucht eine kontinuierliche Begleitung, eine kontinuierliche Beziehungsarbeit, sodass es auch bei einem Kind oder einem Jugendlichen in der Pubertät, das gerade gar keinen Bock hat, mit Papi darüber zu reden, was da gerade schon irgendwie wieder im Teamspeak los war, dass das auch zwei, dreimal irgendwie nicht funktioniert. Aber der junge Mensch weiß, dass er, dass sie im Zweifelsfall mit den Eltern, mit den Erziehungsverantwortlichen darüber sprechen kann. Wo sind diese Räume in einem pickepackevollen Tag, auch ne, Erwerbsarbeit, Care-Arbeit, diese Anforderungen und dann auch noch Erwachsene, die selbst am Smartphone hängen, weil sie auch mal eine Pause brauchen. Also wir sehen ja auch in den Social-Media-Studien, dass Erwachsene sagen, ich muss auch manchmal dumm scrollen, weil ich brauche diese Räume. Ja. Also, wenn Eltern lange nicht ernst genommen haben, was ihre Kinder da machen und nicht frühzeitig in einen Dialog, in eine Beziehungsarbeit gehen und diese Räume kontinuierlich offen halten, um sich auszutauschen, dann ist es natürlich umso schwieriger, von einem Resilienzaufbau zu sprechen. Und dann erscheint es mir ganz ehrlich auch logisch, dass Eltern sagen, ah, dann machen wir lieber ein Riegelschloss vor. Dann muss ich mich damit aber auch nicht mehr auseinandersetzen. Das halte ich für einen Denkfehler. Weil ab dem 16. Geburtstag ist man dann auch nicht automatisch medienkompetent. Dieses Thema Resilienz halte ich wirklich für wahnsinnig wichtig, weil es uns auf so viele Arten und Weisen durchs Leben gehen lässt und uns dabei unterstützt, Krisenbewältigung besser zu leisten. Und dazu gehört übrigens eben auch, da kommen wir wieder zurück zu meinem Lieblingsthema Partizipation und Demokratie. Wann werden Menschen resilienter, auch für Attacken, für Angriffe, aber eben auch ne, für sagen wir mal, Flirtangebote von extremen Rändern, wenn sie selbst das Gefühl haben, dass sie an ihrer Lebenswelt nichts mitbestimmen und nichts mitgestalten konnten. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin total hilflos, ich bin der Sache komplett ausgeliefert. Also dann ist es ja noch einfacher, wenn mir jemand mit einer einfachen Lösung irgendwie um die Ecke kommt oder mich genau da anspricht. Während wenn man Menschen in die Lage dazu versetzt und die Räume öffnet, sich zu beteiligen und dann auch noch ernsthaft, keine Scheinbeteiligung, also kein, wir haben ihn mal gefragt, aber wir machen das dann doch ganz anders. Wirksame Mitbestimmung für Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene macht einen resilienter und macht einen, glaube ich, auch zu besseren DemokratInnen. Und dann ist es auch viel einfacher, sich gegen andere Dinge zu schützen, weil Selbstwirksamkeit das Stichwort darstellt.
Also ich würde ja meinen, dass solche Orte der Selbstwirksamkeit im besten Fall eine demokratische Schule sein kann. Die ist in Deutschland nicht verwirklicht auf Fläche, jedenfalls. Und an dritten Orten, zu denen auch kirchliche Jugendarbeit, Kirchgemeinden, Vereine, Sport, Kultur, Theater, was auch immer gehören kann. Und für all das wären die Räume enger. Erstens, weil das Geld mangelt in Ländern und Kommunen, solche Angebote wirklich flächendeckend aufrechtzuerhalten. Und zweitens, weil auch das, was die engste Ressource ist in der Jugendzeit, weil wir sie alle dann vermissen später, ist nämlich die Zeit. Es ist eine große Verunsicherung in der Gesellschaft, was so das Vertrauen auf Institutionen angeht und auf die Funktionsfähigkeit dieser Institutionen. Da sind viele unterschiedliche Loops, würde ich jetzt mal sagen, Reaktionsketten am Laufen. Es ist auch ein ziemlicher Teufelskreis geworden zwischen Bildungssystem, Familie und Politik, wo nicht nur die Verantwortung sich gegenseitig zugeschrieben wird, sondern auch ja, die Probleme von sich weggeschoben werden. Das soll dann bitte die Schule lösen, am besten vielleicht noch am schlimmsten Fall mit einem neuen Schulfach. Ja, dann ist so eine Debatte dann totgelaufen.
Ja, einmal Medienkompetenz als Schulfach und wir haben die Sache erledigt. Ja, ja, ja.
Auf der anderen Seite sagen die Lehrerinnen und Lehrer ganz häufig zurück, ja, das muss zu Hause geleistet werden, von der Hausaufgabenbetreuung an in der Grundschule bis halt zu erzieherischen Fragen etc. Da sehen wir dann, dass das so eine große Bildungsungerechtigkeit in Deutschland gibt, was die Kompetenzen in den Elternhäusern angeht, unter denen dann die Jugendlichen der nächsten Generation dann auch zu leiden haben oder überbevorzugt werden. Ja. Und so dritte Orte, die ich gerade erwähnt habe, die sind in Deutschland auch sehr milieugebunden. Da nehme ich die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit gar nicht aus. Im Gegenteil, das ist in vielerlei Hinsicht so ein bürgerliches Geschäft. Hast du eine Idee, wie man aus solchen Teufelskreisen wieder rauskommt?
Naja, also die eine Idee habe ich nicht, aber ich will diese Teufelskreise nochmal nachzeichnen und vor allen Dingen noch einen weiteren dazulegen, der was mit dem Thema Zeit zu tun hat. Also ist völlig klar, Kinder und Jugendliche verbringen den Großteil ihres Tages in der Schule. Das ist politisch gewollt. Es ist politisch gewollt, dass Kinder und Jugendliche sich an einem Ort aufhalten und das immer mehr. Ab dem 1.8. tritt das Ganztagsfördergesetz in Kraft, das heißt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung oder Ganztagsförderung. Leider ist Realität Aufbewahrung, aber dieser Rechtsanspruch tritt in Kraft. Warum macht man das? Nicht ursprünglich, weil man Kinder und Jugendliche so super findet und sagt, yes, die brauchen irgendwie einen guten Ort, an dem Bildung stattfindet, da investieren wir es auch rein, sondern weil man Menschen, Erwachsene, Frauen in Arbeit bringen möchte. So. Das heißt, das ist erstmal, ich kann das verstehen, aber das bedeutet eben auch, dass man sich überlegen muss, wie Schule als Ort und wie Schule als Zeit nachher funktionieren soll. Wenn eben es nicht nur um asymmetrische Lernverhältnisse geht, um Fächer, um so sowieso Skills, die man eben abhaken kann, ja, weil sie in irgendeinem Lehrplan stehen, sondern eben genau diese, früher haben wir eben gesagt, soziale Kompetenzen, personale Kompetenzen, aber eben genau diese diese Skills, diese Kompetenzen, die uns über Fächer hinaus ausmachen, wo können die auch am Ort Schule gelernt und vor allen Dingen geübt werden? Das Üben heißt, dass man Fehler macht und dafür nicht bewertet wird. So. Mhm. Also das macht es ja nochmal ganz zusätzlich schwer, Kindern, egal ob jetzt Medienbildung oder es gibt ja auch um Ernährungsbildung, Gesundheitsbildung, es gibt ja immer wieder neue Ideen für irgendwelche Schulfächer, Verfassungsviertelstunde in Bayern. Also was für ein Bild haben wir eigentlich von Kindern und Jugendlichen und was für ein Bild haben wir von Bildung? Was ist eigentlich, macht das große Fass auf, was ist eigentlich der Gedanke von Bildung und von Kindheit? Ich glaube, da haben wir in Deutschland auch übrigens durch unterschiedliche West-Ost-Debatten, Land- und Stadtdebatten, sehr unterschiedliche Perspektiven drauf und es wurde nie richtig angepackt, was auch dem Föderalismus geschuldet ist an vielen Stellen. Also das große Fass haben wir da gar nicht aufgemacht. Die Orte, an denen junge Menschen sich deshalb außerhalb von Schule aufhalten, die werden immer kleiner, ja, weil Geld, aber eben auch, ne, aus diesem Grund, weil da keine Jugendlichen mehr hingehen oder weil da keine Kinder mehr hingehen. Die sind pickepacke voll mit Schule.
Ja, und das ist ein Prozess, der jetzt 20 Jahre lang läuft. Also das habe ich noch als FSJler mitbekommen.
Ne? Ganz genau.
Man hat eben keine Zeit mehr für die Pfadi-Stunde oder von mir aus die JG am Abend oder selbst beim Konfirmanden- und Firmenunterricht gibt es die Diskussion, ja, also bayerische Bistümer, die Kommunion und Firmenvorbereitung auf ein Wochenende einkondensieren. Ne? Also da geht mir die Hutschnur, so geht's nicht. Da macht man sich vielleicht auch als Institution zu klein, aber am Ende ist es natürlich eine Reaktion darauf, dass man sieht aus den Familien und Jugendlichen, hey, entweder ihr passt euch an oder wir kommen gar nicht mehr.
Ne? Genau, und ich würde sagen, da haben auch Institutionen wie Kirche sich, da hast du völlig recht, angepasst, statt diesen Diskurs noch aktiver mitzugestalten, weil der Diskurs ist alt. Das Thema Ganztag geistert schon seit vielen, vielen Jahren irgendwie durch die Szene. Und jetzt wird es akut. Es ist seit Jahren klar, dass es immer weniger Kinder und Jugendliche gibt. Wir auch durch immer größeren Herausforderungen, eben durch eine globale Lage. Das beeinflusst es alles. Aber es wird nicht darauf geguckt. Stattdessen wird hier so ein bisschen Schräubchen nachgezogen und da so ein Pflaster aufgeklebt. Aber an die grundsätzlichen Fragen, was macht Aufwachsen gut? Nämlich auch Orte zu haben und Räume im Sinne von Freiräumen. Hm. Orte, an denen ich Fehler machen darf, an denen ich mich ausprobieren darf. Und auch, weil du sagst, du hattest so viel Zeit, um auch einfach irgendwie unsinnige Dinge zu tun oder nichts zu tun. Auch das ist total wichtig. Und ich glaube, dass dieses Nichtstun, dass sich das auch ganz stark auf Social Media nachher verlagert. Yeah, yeah, wir sehen es in der neuesten Vodafone-Studie, die sich mal dieser Frage von psychischer Gesundheit, Social Media-Nutzung und Einsamkeit angeschaut hat. Da sieht man genau das, dass junge Menschen auch sich auf Social Media aufhalten, weil es eben Orte sind, an denen sie nichts tun müssen in diesem Sinne. Das ist das eine. Das zweite ist, es sind Orte, oder sie gehen auf Social Media, weil sie sich einsam fühlen. Aber sie gehen auch auf Social Media, um aus der Einsamkeit herauszukommen. Ja, und das ist so ein weiterer Teufelskreis. Also was könnte man, was, wie kann man da sozusagen einhaken, außer zu sagen, okay, man versucht im kohlenstofflichen Raum, also in Schule, in der Kommune, wieder die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich rede nicht davon übrigens, Philipp, dass man über alles, dass man auf alles Geld draufwerfen muss. Auf Geld draufwerfen, das kann man, das ist schon auch nett, aber Geld alleine wird es nicht lösen. Es geht um eine Haltungsänderung, es geht um einen Paradigmenwechsel in unserer Gesellschaft, der, wie ich vorhin auch sagte, in den Blick nimmt, dass wir verdammt sind. Also es wird wirklich schwierig in unserer Gesellschaft, wenn wir uns jetzt nicht um diese ganzen Fragen kümmern, die Kinder und Jugendliche als Menschen, als echte Menschen betreffen, aber eben auch, und es klingt volkswirtschaftlich simpel, aber es klingt auch ganz schrecklich, SteuerzahlerInnen. Als Personen, die in die Rentenkasse einbezahlen, als Fachkräfte, als Menschen, die sich für die Demokratie engagieren, die im Musikverein irgendwie noch den Schriftführer machen. Ich glaube, daraus speist sich auch Institutionsmisstrauen. Wenn Verantwortung immer nur diffundiert wird, wem kann ich denn da noch trauen? Wenn alle sich das, wir sehen es ja gerade auch Wahlen in Baden-Württemberg, ne? Wir sehen es, wenn sich alle immer nur gegenseitig sozusagen den Joker irgendwie zuwerfen, wie soll ich denn als Subjekt an der Stelle sagen, okay, wie ist denn das jetzt mit der Verantwortung?
Ja.
Es geht um einen radikalen Paradigmenwechsel. Alles muss getan werden, um Kinder und Jugendliche in ihrer großen Vielfalt, ist ja auch eine Wahrheit, keine Generation ist so vielfältig wie die junge Generation.
Ja.
Wir müssen alles da tatsächlich draufwerfen und auch dann werden wir keine kurzfristigen Effekte zeitigen, sondern das wird in 10, in 15 Jahren irgendwann Effekte zeitigen. Man muss jetzt was tun. Wir müssen jetzt Social Media irgendwie regulieren, weil da haben wir jetzt einen kurzfristigen Effekt, wo ich denke, sorry, aber darum geht's überhaupt nicht. Wir müssen leider damit leben, dass es ein bisschen länger dauern wird. Und ich liebe das Internet, Philipp, du auch. Wir lieben beide das Internet.
Nee, ich glaube, also meine Liebesbeziehung ist erkaltet in den letzten Jahren.
Oh nein, 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 nein. Ich finde es immer noch ganz wunderbar, weil man da wirklich tolle Sachen machen kann, kreativ sein kann. Wir kennen uns übrigens auch nur von Twitter, muss man ja auch hier, glaube ich, der Vollständigkeit halber sagen, dem alten Twitter.
Es ist auch vieles wirklich nicht mehr so offen und kreativ, wie es hätte auch sein können. Ja.
Das ist richtig. Aber ich bin davon überzeugt, dass man das Internet gut finden kann und trotzdem fordern kann, so wie ich das tue, dass wieder mehr investiert wird in Beziehungen, in Beziehungspflege in einer nicht digitalen Welt.
Wenn man sagt, wir haben so drei Ebenen, auf denen man agieren kann, wir haben die politische Ebene, wir haben die kommunale, also die Community-Ebene und wir haben die persönliche Ebene, dann sind die Lösungsideen und Vorschläge, die Forderungen, die du auch gerade erhoben hast, ja vor allen Dingen auf der politischen und auf dieser kommunalen, Communal-Ebene angesiedelt. Und so richtig das ist, dass man jetzt solche Probleme nicht individual ethisch auflösen kann. Aber es bleibt ja trotzdem unser persönliches Verhalten eine wichtige Größe, die wir eben auch bestimmen können und die man sogar einfacher sogar bestimmen kann als politische Mitbestimmung, weil das ja mit eigenen Verhaltensänderungen zu tun hat. Jetzt hast du die Familien schon angesprochen. Wenn ich sage, die Kinder sollen weniger am Smartphone sein, heißt das, natürlich muss auch ich weniger am Smartphone sein. Ja? Also früher haben wir bei Kinder- und Jugendfreizeiten einen Korb am Anfang gehabt. In den Korb haben alle ihre Handys reingeworfen, die damals auch nur Handys waren und keine PCs. Ja? Mhm. Und dann haben wir die im Grunde genommen vergessen. Und ich hatte die Diskussion erst vor einer Woche auf Social Media tatsächlich, wo jemand gesagt hat, ja, wie soll ich das durchsetzen? Ich sagte, du musst dein Handy zuallererst aus der Hand legen. Also das meine ich mit persönlichen Handlungsempfehlungen. Hast du da was im Gepäck, was vielleicht auch tatsächlich erprobt ist und funktioniert?
Also es gibt ja zahlreiche MedienpädagogInnen, die sich genau mit sowas auseinandersetzen. Meine Kollegin Irene Schulz zum Beispiel von Schau hin macht so Elternberatung, regelmäßige Newsletter. Und da sage ich jetzt mal sehr allgemein, bevor ich ins Detail gehe, da sind einfach wirklich für Eltern oder für Erziehungsverantwortliche super, super gute Tipps drin, wie man zum Beispiel auch die wichtigste Frage, die Eltern stellen, wie viele Minuten darf mein Kind eigentlich im Internet sein, wie viele Minuten Mediennutzung, in welchem Alter, dazu geben die Tipps. Aber auch solche Fragen wie stelle ich denn das Endgerät so ein, dass ich mitkriege, also darüber reden wir auch und das ist ja auch in vielen, also Microsoft macht da schon viel, da gibt es viele Möglichkeiten als Eltern auch in einem geschützten Modus Kinder und Jugendliche ins Internet zu lassen. YouTube hat einen, so einen Modus. Also das gibt es alles. Und ich glaube, das ist das Schlimmste. Das ist ein ganz arroganter oder eine ganz arrogante Empfehlung, die ich jetzt mache. Eltern müssen sich da wirklich einlesen. Oder, ne, also das ist ganz gemein, dass ich das sage, weil das klingt so von oben herab. Aber ich glaube, es wird nicht gehen, ohne sich selbst einzulesen, wie bei einer Gebrauchsanweisung für ein neues Gadget, sich einzulesen, wie man allein auf einer technischen Ebene schon in einem Schutzmodus oder in einem gesicherten Modus Digital Devices für das eigene Kind einstellen kann. So. Also Schau hin gehört dazu, gutes Aufwachsen mit Medien, das ist das Initiativbüro bei der Stiftung Digitale Chancen. Es gibt das JFF, es gibt ganz viele AkteurInnen, die da was machen und das wirkt immer so weit weg. Oh, ich weiß gar nicht, an wen ich mich wenden soll. Wenn Erwachsene das sagen, werde ich ein bisschen sauer, weil ich denke, also Leute, einmal Medienkompetenz gegoogelt und SEO funktioniert an der Stelle. So, deshalb, das ist das eine. Und ich kann jetzt sozusagen auch von mir sprechen. Ich versuche, das ist jetzt viel Selbsttest, ich versuche, wenn ich an der Ampel stehe oder wenn ich in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitze und da ist ein Kind um mich herum, sitzt mir gegenüber, steht neben mir, gucke ich nicht aufs Handy. Ich gucke nicht aufs Handy, weil, also das ist für mich sozusagen, weil ich merke, wie das bei mir Scham und schlechtes Gefühl erzeugt, dass mir dein Kind gegenüber sitzt, das nur um sich herum Erwachsene sieht, die sozusagen aufs Smartphone gucken.
Also wie du nicht über die Ampel gehst, wenn sie rot ist, wenn ein Kind daneben steht, nimmst du auch das Handy nicht zur Hand, weil ja, du auch kein schlechtes Vorbild sein wirst.
Genau, und ich würde mal sagen, also das mit der roten Ampel, ne, ich lebe in Berlin, das ist jetzt sind es ja auch so freundliche Empfehlungen mit den Ampeln hin und wieder. Aber ich finde, beim Smartphone ist es für mich selbst eine Form von Reflexion. Warum will ich gerade unbedingt aufs Handy schauen? Was ist mir daran gerade wichtig? Also muss ich jetzt gerade wirklich schnell auf was antworten oder gucke ich aus Langeweile drauf?
Ja.
Mein Handy schläft in einem anderen Raum als ich. Ich glaube, viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen, weil sie mir dann auch sagen, ja, aber das ist doch mein Wecker. Dann sage ich, ach witzig, hunderte Jahre lang sind Menschen irgendwie auch so aufgestanden, ohne ein Smartphone. Man kann auch noch analoge Wecker kaufen. Das geht. Und morgens die erste Stunde des Tages verbringe ich ohne Handy. Das kann ich machen, weil ich natürlich aber auch morgens in der ersten Stunde nichts organisieren muss. Ich habe keine Betreuung zu organisieren und so weiter. Das ist mir schon auch klar. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht alle von euch müssen morgens schon Betreuung organisieren.
Nee, aber natürlich sollen alle ganz früh den Eule-Podcast einschalten.
Das auf jeden Fall, aber doch bitte erst irgendwie auch dann mit dem ersten Kaffee. Also ich finde es wichtig, genau. Diese Fragen stellen sich, glaube ich, ganz viele gar nicht mehr, Philipp.
Du hast Möglichkeiten beschrieben, wie man digitale Endgeräte für Kinder und Jugendliche fit machen kann. Vor allen Dingen natürlich für Kinder, denn im Jugendalter kann man das dann auch solche Hürden wieder überspringen, manchmal mit Geschick.
Das ist dann Medienkompetenz, würde ich sagen.
Das haben wir ja auch gemacht, und Herrgott nochmal. Ja, also ja. So ist das. Du hattest dann eigentlich über solche Möglichkeiten und Hilfsmittel gesprochen für Erwachsene. Und das finde ich eigentlich einen ganz cleveren Zug, nicht bloß das Handy nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, und rechtzeitig mal zur Seite zu legen oder auch gar nicht erst zur Hand zu nehmen, sondern es gibt auch da ja technische Hilfsmittel. Also man kann sich Apps heute so einstellen, dass die dann nicht zugänglich sind oder ab einem bestimmten Zeitpunkt eine Warnung ausstoßen. Ja, das wichtig ist bei diesen endlos Kurzvideo-Feeds, die ziehen Erwachsene genauso rein wie Kinder. Das hat mit Jugend- und Erwachsenenalter, habe ich den Eindruck, wenig bis gar nichts zu tun, sondern mehr mit so einer Disposition von sowas, sich da so catchen zu lassen. Ich bin zum Beispiel total dankbar, dass es bei Instagram Videos nur mit Werbung gibt. Mhm. Und das ist hervorragend, weil nach den ersten zwei Reels kommt eine 5-sekündige Werbeunterbrechung. Und das ist mein sicheres Zeichen, diese verdammte App wieder zuzumachen. Ja? Und das ist hervorragend, weil ein Leben ohne Instagram ist nicht nur lebenswert und schön, sondern das ist, ne, also Instagram, essen Seele auf, macht es aus, auch wenn ihr natürlich auch auf Instagram Anna vor allen Dingen sehen könnt, weil wir uns alle an diese digitalen Infrastrukturen natürlich in die ein oder andere Art und Weise hineinkommodifiziert haben. Und gerade bei Instagram ist es in der digitalen Kirche, katholisch wie evangelisch, total extrem geworden. Also wenn man da Social Media sagt, ich gelegentlich Vorträge und Workshops ja noch mache bei kirchlichen Akteuren und Akteurinnen, und da wird gesagt, Social Media, da geht es immer darum, also Instagram. Und da auch nochmal den Blick zu weiten, dass Digitalität auch das Internet und auch sogar Social Media viel mehr bedeutet, als zu sagen, wir müssen auf diesen großen Plattformen unterwegs sein und uns dort versenden, das halte ich schon auch für eine wichtige Ergänzung.
Wenn ich das Gefühl habe, ich muss immer zu allem was sagen oder ich muss immer alles sofort in Echtzeit mitbekommen. Also das ist für mich inzwischen, ich habe keine Push-Nachrichten von irgendwelchen Nachrichtenagenturen oder so. Ich kriege auch meistens nicht sofort mit, wenn mir jemand auf Instagram schreibt, meine Mails haben keine Push-Nachrichten, wo die Leute denken, ja, wie machten die das? Weil wer mir auf Instagram folgt, weiß, wie viel ich unterwegs bin und wie viel ich irgendwie mache. Und trotzdem, es ist ja ein Reflexionsprozess, der damit einhergeht. Zu sagen, okay, muss ich jetzt wirklich auf alles was geantwortet haben? Muss ich in der WhatsApp-Gruppe sofort mich irgendwie gemeldet haben? Ganz viele Gruppen habe ich auch stumm gestellt. Einfach aus der Reflexion heraus, wo ist es jetzt wirklich, wirklich wichtig, dass ich gerade nicht nur meine Zeit reingebe und mein Blick senke auf mein Handy, sondern wo ist gerade auch wirklich Kapazität in meinem Kopf dafür? Habe ich gerade die Kapazität, noch geschwind irgendwas nebenher in einer WhatsApp-Gruppe irgendwie zu machen? Also das ist, ich finde, wir stellen uns viel zu selten die Fragen, auch bei Erwachsenen spielt auch Einsamkeit eine Rolle. Wir wollen gebraucht werden, wir wollen angesprochen werden. Es geht auch immer irgendwie um Dopamin, ja, dran zu bleiben, ist alles klar. Aber sich überhaupt mal diese Fragen ganz ehrlich zu stellen und ohne sich dafür zu schämen, ja, und sich beschämen zu lassen. Erwachsene brauchen auch Austausch zu ihrem problematischen Social-Media-Verhalten. Und ich habe das Gefühl, da gibt es noch nicht so viel.
Wir haben über einen Aspekt, den du ganz am Anfang gesagt hast, noch nicht gesprochen. Den will ich wenigstens noch antippen. Du hast nämlich gesagt, Plattformregulierung und wir können unser Nutzungsverhalten anpassen, etc. etc. Aber was darüber im Grunde genommen aus dem Blick verschwindet, ist der Blick auf die Täter.
Ja.
Von denen du zu Recht gesagt hast, die sind zumeist Erwachsene. Es gibt auch digitale Peergewalt, also unter Jugendlichen und Mobbing, das unter Gleichaltrigen stattfindet. Das will ich nicht verharmlosen. Aber wir reden bei digitalisierter Gewalt, vor allem auch bei digitaler politischer Gewalt im Moment und bei digitaler sexualisierter Gewalt, vor allen Dingen von erwachsenen Tätern. Und hier kann man das Gendern sich sparen, weil das sind übermäßig Männer. Was sollen wir jetzt mit denen machen?
Also auch da, es geht darum, welches Interesse haben Plattformen denn an Menschen, die viel kommentieren, die gewaltvoll kommentieren, die sehr aktiv sind. Da würde ich sagen, naja, von der Plattform ist erstmal der Inhalt total egal. Was für die zählt, sind die Interaktionsraten. Für die ist interessant, sozusagen, was da passiert und dann eben auf welche Buzzwords so eine Plattform, gerade in so einem politischen Kontext, wie wir ihn gerade auch in den USA erleben, worauf das anspringt. Also das heißt, für eine Plattform ist immer nur spannend, dass man möglichst lange drauf bleibt, möglichst viel interagiert und dadurch sozusagen diese Maschine am Laufen hält. Das ist mal ganz unabhängig davon, und ob jetzt jemand Täter ist oder nicht. Aber darum geht es, glaube ich. Da sind wir nämlich wieder bei der Plattformregulierung. Also für Plattformen darf es nicht mehr attraktiv oder in dem Maße attraktiv sein, dass Menschen sich so lange auf diesen Plattformen aufhalten und dass sie dafür gratifiziert werden, dass sie dafür belohnt werden, dass sie Menschen oder Menschen hinter Accounts bedrohen. Wir reden von Meldesystemen. Also wer bei Instagram Sachen meldet, weiß, wie lange das dauert, wie selten das irgendwie als wirklich gefährlich beschieden wird, wie intransparent das auch ist an vielen Stellen. Also da müssen wir doch wieder darüber sprechen, was die Plattform eigentlich macht, weil die Gesetzeslage, die ist eigentlich an vielen Stellen sehr, sehr, sehr klar. Aber sie wird nicht durchgesetzt, weil, ne, das ist ja auch was ich bei uns im Podcast gesagt habe, die Frage ist, wie kann in so einer politischen Weltlage, wie kann man gegen China mit TikTok, aber auch gegen Meta und Co. und die USA, wie kann man da Plattformen regulieren, die so stark verbunden sind, auch mit sehr dominanten Herrschern, die das gleich auch als Attacke auf ihre Nation verstehen? Das ist für Europa keine einfache Angelegenheit. Ich will das auch nicht verschweigen. Und trotzdem, glaube ich, kann man da ein bisschen den Rücken durchdrücken, weil so klein ist Europa dann eben doch auch nicht. Und deshalb, wenn wir über Täter sprechen, reden wir über ein sehr breites Spektrum sozusagen von Menschen, die übergriffig sind. Und da geht es nicht nur um Justiziabilität. Also was ist nachher im juristischen Sinne eine Straftat? Sondern wir müssen auch schon über viele, viele Vorstufen reden, was wir früher, du erinnerst dich, frühes Internet, Netiquette nannten. Community Standards und so weiter. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Ich würde sagen, das ist auch die Plattform.
ein Hinweis auf einen Grooming-Prozess, und zwar sowohl im politisch radikalisierenden als auch in was sexualisierte Gewalt angeht, ist ja, wenn zum Beispiel Erwachsene sich die ganze Zeit in jugendliche Lebenswelten hineinbegeben, in denen sie nichts zu suchen haben. Ja? Also, und das kann man auch digital beobachten, genauso wie man das analog beobachten kann und dann durchaus auch mal unterbinden, sowohl dort als wie auch hier. Mein Eindruck ist, dass zum Beispiel das, was so als schlimme Influencer gesehen wird, nicht harmlos ist, aber häufig auch ironisch konsumiert wird. Ich will damit die Gefahren nicht verharmlosen, aber Rezeption auch im Jugendalter von Medien funktioniert ja nicht nur auf dem Appellohr, sondern da sind ganz andere, unterschiedliche Medienrezeptionen auch mit dabei. Ja? Würdest du mir zustimmen oder stark widersprechen, wenn ich sage, dass das Thema zwar heiß ist, aber man es nicht immer noch weiter anheizen muss, sondern ganz in Ruhe mit Jugendlichen auch danach gucken muss, was in ihrer Lebenswelt tatsächlich wichtig ist? Was für eine Suggestivfrage.
Ja, total. Ich stimme dir dazu, aber ich habe mir auch ein paar Punkte dazu notiert, weil ich das total interessant finde, weil wir natürlich auch, es geht auch um sich wiederholende Debatten. Also wir haben bei der Computerspiel- oder Ballerspieldebatte vor vielen Jahren und Jahrzehnten genau das gesagt, okay, wie funktioniert eigentlich Medienwirkung und was kann Medienwirkungsforschung eigentlich genau herausfinden? Ist es so, dass wenn jemand sogenannte Ballerspiele spielt, automatisch selbst auch dieses Verhalten aus dieser digitalen Welt übernimmt und selber ausübt? Und ich erinnere mich an diese Debatten und gerade rund um den Amoklauf in Erfurt zum Beispiel. Ja. Da wurde das ja gerade noch mal ganz schön aufgeheizt und es ist in der Forschung relativ klar eigentlich, dass es diese Art von Kausalität nicht gibt. Und das muss man dann aber eben auch für Social Media in Anspruch nehmen. Zu sagen, nur weil ich etwas sehe, mache ich es nicht sofort nach. Aber, du hast völlig recht, Erwachsene kriegen irgendetwas mit, vor allen Dingen von so Challenges, das finde ich immer besonders interessant. Und dann plötzlich kriege auch ich die Anfragen, ja, hier kannst du was machen zum Thema Pod-Challenge, junge Menschen, die auf so Waschmittel-Dinger beißen oder sich die Luft abdrücken. Und ich gucke mir das dann an und gucke mir dann auch an, was da auf TikTok los ist und merke, das ist gar nicht so viel. Das ist keine Riesenwelle, das ist kein Riesentrend, der irgendwie Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Accounts irgendwie befällt, sondern das ist eben auch der Algorithmus, der da ganz viel dafür tut, dass mir das so präsent vorkommt. Und dadurch natürlich ist auch für viele Erwachsene, vor allen Dingen EntscheidungsträgerInnen, die sich selber nicht so viel auf diesen Plattformen aufhalten, wirkt das dann eben auch so, als sei das gerade das relevante Phänomen, vor dem man Kinder und Jugendliche zum Beispiel schützen muss. Und das glaube ich auch, dass da viel mehr aufgeblasen wird. Gleichermaßen würde ich aber auch sagen, Ironie ist eine menschliche Kompetenz, die sich, glaube ich, so mit 9, 10, 11 so richtig erst ausbildet in dem Alter. Und Jugendliche können, also ich freue mich, ich finde es immer total toll, mit jungen Menschen unterwegs zu sein, die einfach so ironisch bis sarkastisch unterwegs sind. Das sind die, das muss man vielleicht auch angesichts der Weltlage, da wird man auch so ein bisschen fast ein bisschen zynisch auch. Das finde ich total super. Und auch das muss man natürlich auch für das Bewegen im digitalen Raum in Anspruch nehmen. Nichtsdestotrotz ist ja auch ein Kennzeichen momentan von Extremisten, dass sie eben auch so ironisierende Elemente nutzen, um Hassbotschaften in die Welt zu senden. Und ich finde, das ist ein schmaler Grat, wie bei Memes auch, ja, wo wir einen ganz schmalen Grat tatsächlich betreten, der aber eben auch, da bin ich wieder beim Thema Medienkompetenz. Man kann ja anhand dessen auch eigentlich ganz wunderbar über diese Stilmittel sprechen. Gleichermaßen, das hast du gerade auch so en passant gesagt, dass Erwachsene sich in Räumen aufhalten, wo sie nichts zu suchen haben. Warum reden wir nicht viel deutlicher über sogenannte Kindermedien? Der UN-Kinderrechtskonvention folgend haben Kinder und Jugendliche, haben Heranwachsende das Recht auf sichere Räume im Internet. Wo sind denn diese Räume noch? Es gibt tolle Kinderwebsites, es gibt tolle Plattformen für Kinder und Jugendliche, vor allen Dingen für Kinder, würde ich sagen, im Grundschulalter gibt es da schon richtig viel, so auch rund um die Öffentlich-Rechtlichen, die da ganz viel machen. Und trotzdem wurden viele dieser Angebote in den vergangenen Jahren von der staatlichen Förderung abgekoppelt und abgeklemmt. Das ist das falsche Signal. Eigentlich muss man genau sowas dann weiterentwickeln. Kinder haben nämlich nicht nur ein Recht auf ein eigenes Internet, sondern eigene Filme, eigene Podcasts. Mediale Teilhabe bedeutet eben auch, eigene Räume zu schaffen. Und darüber reden wir irgendwie gar nicht mehr, was das denn genauer bedeuten könnte und wie wir da Kinder nochmal ganz besonders schützen können. Stattdessen reden wir dann über das, was jemand Altes mal im Internet gesehen hat und dachte, huch, das ist aber gefährlich.
Jetzt komme ich mit Hölderlin und sage, ne, wo die Katastrophe am Explodieren ist, da wächst ja das Rettende auch. In den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland wird ja gerade darüber gesprochen, dass man die Mediatheken mit Social-Funktionen auflädt, also mit Kommentarspalten und wahrscheinlich noch anderen Möglichkeiten der Interaktivität. Da bin ich zum Beispiel gespannt, was das für die hervorragenden Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender für Kinder und für Jugendliche bedeutet. Denn dann muss ich die Jugendsendung eben nicht mehr auf irgendeiner anderen Plattform besprechen, sondern kann sie dort besprechen unter dann hoffentlich viel besseren moderativen Bedingungen. Und ich glaube, wir können uns in Deutschland an so vielen Dingen auch ein gutes Beispiel nehmen, was es einfach auch an Gelingen in unserem Land gibt. Das Kinderfernsehen in Deutschland ist das Beste der ganzen Welt, ohne Chauvinismus gegenüber anderen Ländern. Ja? Und wenn die Welt und Deutschland alle so ein bisschen besser wären, so wie die Maus, ja, dann, da ist so viel richtig daran. Und wenn man dann einfach mal sieht, okay, das ist auch bloß ein Produkt der gleichen Institution. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das auf immer nur eine Person richtig macht, sondern das ist dem gleichen System entsprungen, das wir bei anderen kritisieren. Jetzt nicht bloß beim Öffentlich-Rechtlichen, sondern wir hatten es vorhin schon bei der Politik, dieser Föderalismus, die Verantwortungsdiffusion. Ja, aber diese Systeme, die wir so häufig in Deutschland vor Augen haben und die so komplex und herausfordernd sind und ermüdend sind im Gegenüber, die kriegen das zum Teil auch hin, so richtig tolle Sachen zu machen, wie die Sendung mit der Maus zum Beispiel. Und da denke ich mir immer, ja, schauen wir uns doch mal an, warum das dort gelingen kann, was woanders vielleicht noch nicht gelingt und sich dort was abzugucken. Jenseits dieser Tipps, hast du noch einen Hinweis vielleicht sogar auf was, was dieses Jahr stattfindet oder wo du sagst, darauf sollte man achten, was in nächster Zeit anliegt?
Also es passieren medienpolitisch und jugendpolitisch ganz spannende Dinge dieses Jahr, weil ja sozusagen nicht nur darüber diskutiert wird in den Medien, was dieses Social-Media-Verbot angeht, sondern zum Beispiel sich in wenigen Wochen die Jugend- und Familienministerinnenkonferenz trifft. Also die Jugend- und Familienministerinnen aller Länder treffen sich und die werden einen Beschluss fassen zu diesem Thema insgesamt digitale Kompetenzen. Und ich finde es da eben, weil du es auch gerade gesagt hast, man muss auch einen positiven Turn sehen. Wie super ist es eigentlich, dass sich Kultus- oder dass sich JugendministerInnen aller Bundesländer treffen, um darüber zu debattieren, wie sie sich eigentlich digitale Kompetenzbildung vorstellen. Da werden auch Verbote und Regulierungen eine Rolle spielen, aber diese Papiere sind und dieses Papier ist im Ende Mai zu erwarten. Und ich glaube, da wird ein ganz wichtiges Signal auch von ausgehen. Und ich hoffe, dass sich da viele drauf beziehen werden. Und im September erscheint der Bericht der ExpertInnenkommission, die eingesetzt wurde von der Bundesfamilienministerin, von Karin Prien, zum Thema Aufwachsen in der digitalen Welt. Und ich wünsche mir einfach, und ich glaube, das muss uns auch gelingen, dass wir dieses Jahr da weiter drüber sprechen und dass wir da weiter dazu im Kontakt bleiben. Das heißt, politisch wird da richtig, richtig viel passieren und das wird für junge Menschen auch dann nachher eine große Rolle spielen.
Vielen, vielen herzlichen Dank für das schöne, ausführliche Gespräch an Anna Grebe.
Danke, dass ich da sein durfte.
An letzter Stelle nochmal ein Hinweis auf Ihren Podcast. Der heißt Berufsjugendlich, ziemlich witzig benannt. Und wir freuen uns natürlich auch im Eule-Podcast, wenn ihr den Eule-Podcast liked und teilt. Und ihr könnt die Eule natürlich auch finanziell unterstützen mit einem Eule-Abo. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Alle weiteren Infos auf eulemagazin.de/abo. Damit auf Wiedersehen von mir und auf Wiederhören. Tschüss.